Heute geht es um Präzisionsmedizin. Ein wohlklingendes Wort, aber auch eines, das beim genaueren Nachdenken stutzig macht. Denn präzise, das bedeutet ja so viel wie extrem genau oder sehr gut passend. Und sollte Medizin das nicht im Idealfall immer sein? Schließlich erwarten wir zum Beispiel, dass ein Chirurg oder eine Chirurgin das Skalpell genau an der Stelle ansetzt, an der operiert werden soll und nicht irgendwo anders. Wir klären heute, worum es bei dem Begriff Präzisionsmedizin wirklich geht. Nämlich um Medikamente, die auf genetische oder molekulare Besonderheiten der Patientinnen und Patienten abgestimmt sind.
Es ist jetzt ein Medikament gegen Frühformen von Alzheimer zugelassen worden. Aber man hat festgestellt, dass Menschen, die eine ganz bestimmte Genkonstellation haben, ein höheres Risiko haben, Nebenwirkungen zu kriegen. Deswegen hat man in den Zulassungstext mit reingeschrieben, erst testen, ob diese Genkonstellation nicht vorliegt, dann kommt das Medikament in Betracht.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zu einer frischen Ausgabe von Microscope. Ich bin Franziska Walser und zu einem Präzisionsmedizin-Update verabredet mit Dr. Rolf Hömke. Er ist Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Ich habe ja schon angedeutet, also der Name Präzisionsmedizin ist ein bisschen missverständlich vielleicht. Es gibt ja den parallelen Begriff personalisierte Medizin. Trifft es das besser?
Es gibt einen guten Ansatz, die Medizin Zug um Zug noch besser zu machen. Und dieser gute Ansatz sucht eigentlich noch seinen idealen Namen, möchte ich mal sagen. Es fing mal an damit, dass man gesagt hat, das ist doch eigentlich eine individualisierte Medizin. Dann gab es aber den Einwand, also dass wir hier genauer auswählen, heißt ja noch nicht, dass das völlig individuell wäre.
Also auf die einzelne Person
zugeschnitten. Also passt nicht, wir brauchen einen anderen Begriff, ja. Und dann gibt bis heute den Begriff personalisierte Medizin. Das heißt, an wesentlichen Stellen sozusagen an die Einzelperson angepasst. Aber auch das ist natürlich in vieler Weise missverständlich. Man hat noch andere Begriffe dafür gesucht. Und ein Begriff, der eben jetzt zunehmend benutzt wird für die Sache, ist Präzisionsmedizin, weil man, sage ich mal, einen zusätzlichen Grad an Präzision in die Arzneimittelverordnung hineinbekommt. Aber auch da ist die Möglichkeit groß, dass man es anders verstehen kann, als es gemeint ist. Ich hoffe, es kommt noch jemand auf eine neue Begrifflichkeit, wo alle sagen, ah, das sagt mir doch ganz klar,
also falls
klar,
jetzt jemand zuhört und eine Idee hat, bitte melden.
Ja,
wir suchen noch einen Begriff.
Ganz genau.
Sie haben aber, um die ganze Sache ein bisschen zu verklaren, innerhalb des VfA sich auf eine Definition geeinigt. Also was ist eigentlich Präzisionsmedizin? Weil auch das ist ja noch so ein bisschen in der Diskussion und im Werden.
Genau. Also wir haben uns zum einen darauf verständigt, dass wir jetzt vorrangig den Begriff Präzisionsmedizin verwenden. Aber natürlich auch, wenn jemand von personalisierter Medizin spricht, wissen, dass wir im Prinzip über das Gleiche reden. Koalitionsvertrag beispielsweise ist ausdrücklich an einer Stelle personalisierte Medizin als ein förderungswürdiges Thema aufgeführt.
Und das meint Präzisionsmedizin.
Das meint das, was wir mit Präzisionsmedizin meinen. Und dann muss man noch ein bisschen sich überlegen, was will man hineinzählen ganz genau und was nicht. Und da haben wir eben wirklich für uns jetzt mal eine Definition aufgeschrieben.
Und ohne die jetzt im Wortlaut wiedergeben zu wollen, also was sind die wesentlichen Haken, die man sozusagen setzen muss, um zu sagen, okay, hier sprechen wir von Präzisionsmedizin. Also was gehört da dazu?
Genau. Es ist völlig klar, dass letztlich jeder gute Arzt, jede gute Ärztin natürlich Behandlungen anweist, Medikamente verordnet für genau diese Person, die vor Ihnen sitzt und natürlich versucht dabei, möglichst viel von dieser Person zu berücksichtigen.
Also zum Beispiel nimmt sie andere Medikamente noch?
Genau.
Oder so, ne?
Und wie alt ist die Person? Wie groß ist die Person? Also etliche Medikamente müssen ja auch so auf Dosis pro Kilogramm oder so hin und so weiter. Ja, was Präzisionsmedizin noch hinzufügt, ist, dass dann auch vor einer Verordnungsentscheidung noch molekulare genetische Eigenheiten dieser Person mit in Betracht gezogen werden. Also ist ein bestimmtes Gen so oder anders ausgeprägt oder kann man im Gewebe einen bestimmten Rezeptor finden oder kann man ihn nicht finden, weil man gelernt hat, dass davon abhängt, ob dieses Medikament entweder wirksam ist oder nicht oder ob es vertragen werden kann oder nicht.
Also man testet auf Dinge, die man halt eben, wenn einem ein Patient oder eine Patientin gegenüber sitzt, nicht auf dem ersten Moment sieht, die vielleicht die Person genau. von sich selber gar nicht weiß.
Genau.
Die testet man dann.
Die testet man und es müssen eben molekulare oder genetische Eigenheiten sein. Und zusätzlich zählen wir zur Präzisionsmedizin auch diejenigen Medikamente und Therapien, bei denen man mit körpereigenen Zellen, körpereigenem Gewebe arbeiten muss, das in einer bestimmten Weise verarbeitet wird oder aus dem eine Information gezogen wird, mit der man dann das spezielle Medikament herstellt für diese Person.
Über diesen Fall sprechen wir jetzt aber nicht ausführlich, haben wir uns geeinigt, weil wir dazu schon eine eigene Podcast-Folge hatten. Ne? Das ist
Richtig.
Ja eine Sache, die vor allem bei bestimmten Krebsarten angewendet werden kann.
Ganz genau, da werden dann wirklich Immunzellen der Person aus einer Blutprobe gefischt, werden eigens genetisch verändert, vermehrt und dann wieder zurückgegeben, beispielsweise so.
Wenn Sie sich für genau diesen Fall von Präzisionsmedizin interessieren, dann empfehle ich Ihnen die Folge aus dem Oktober 2024 unter dem Stichwort Autoimmunkrankheiten mit KT-Zellen behandeln. Da finden Sie dann mehr zu dieser wirklich sehr, sehr individuellen Therapieform. Aber jetzt dieser andere Ast der Präzisionsmedizin. Können wir dafür vielleicht mal ein Beispiel nennen? Also einfach damit klar wird, wie hängen Medikament und dieses Testen zusammen?
Ja, da gibt's ein ganz aktuelles Beispiel. Es ist jetzt ein Medikament gegen Frühformen von Alzheimer zugelassen worden, ist noch gar nicht auf dem Markt. Aber man hat bei der Erprobung dieses Medikaments festgestellt, dass Menschen, die eine ganz bestimmte Genkonstellation haben, ein höheres Risiko haben, Nebenwirkungen zu kriegen. Deswegen hat man in den Zulassungstext mit reingeschrieben, erst testen, ob diese Genkonstellation vorliegt. Wenn ja, kommt das Medikament leider nicht in Betracht. Wenn diese Konstellation nicht vorliegt, aber alles andere eben gegeben ist, diese bestimmte frühe Form von Alzheimer, dann kommt das Medikament in Betracht.
Also da geht es jetzt um Verträglichkeit sozusagen. Mhm. Es gibt aber auch Fälle, da geht es um Wirksamkeit. Ne? Also da testet man, um zu wissen, das wirkt einfach nur bei bestimmten Personen.
Ja, ganz genau. Das ist eigentlich auch der Anfangspunkt gewesen für überhaupt die Präzisionsmedizin. Medizin zu allen Zeiten hat festgestellt, es gibt Medikamente, die einfach den meisten helfen, bei denen wirksam sind. Und dann gibt es Menschen, da wirkt es nicht. So. Und in früheren Zeiten ist man sozusagen einfach bei dieser Beobachtung stehen geblieben. Aber in den 1980er Jahren ist dieses Problem, dieses Nicht-Ansprechen beobachtet worden bei einem Brustkrebsmedikament, Tamoxifen, mit dem man vielen Frauen gut helfen konnte. Aber bei einer Reihe von Frauen sprach es einfach nicht an. Überhaupt nicht. Und das ist die entscheidende Wendung, dann fiel bei Studien damit auf, es gibt etwas, woran man erkennen kann, dass das Medikament nicht wirken wird. Und dieses Etwas, das ist, dass man Gewebeproben aus dem Brustkrebs genommen hat. Man hat die untersucht darauf, ob sie Östrogenrezeptoren haben. Das heißt, ob diese Zellen eben auf Östrogen reagieren können. Und das war dann die Erkenntnis, dieses Tamoxifen wirkt nur, wenn die Brustkrebszellen von dieser Art sind, dass sie auf Östrogen reagieren. Wenn die überhaupt keine Rezeptoren, also sozusagen überhaupt keine Antennen für Östrogen haben, dann kann man da Tamoxifen draufwerfen, wie man will. Das hilft nicht.
Aber es ist natürlich, also das klingt jetzt so im Nachhinein, ne? Das ist ja immer so bei solchen Forschungserkenntnissen, im Nachhinein klingt es total einleuchtend. Aber in dem Moment, wo man vor dieser Frage steht, okay, es wirkt aber nicht bei jedem, ist es natürlich im besten Fall ein educated guess, weil da kommen natürlich zig, zig, zig Faktoren in Frage. Ne? Wie findet man sowas?
Also das ist wirklich die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und ich sag mal, heute hat man ja durchaus Techniken, mit denen man auf Stecknadelsuche gehen kann. Das ist dann Multiomics, also man untersucht nicht ein Gen, nicht fünf Gene, sondern am liebsten gleich mal alle Gene. Man schaut sich das komplette Proteinsortiment von Zellen aus so einem erkrankten Organ an und so weiter. Heutzutage kann man also viel besser Stecknadeln im Heuhaufen suchen. Damals hat man es vielleicht deshalb und nur deshalb gefunden, weil man von dem Medikament schon wusste, dass es irgendwie etwas zu tun hat mit Sexualhormonen.
Und deswegen war man da schon mal auf der Spur sozusagen.
Genau. Mhm. Es ist sogar, dieses Tamoxifen war ursprünglich gar nicht als Brustkrebsmedikament geplant, sondern es wurde von einer Firma entwickelt, bei der die Forschungsabteilung den Auftrag hatte, die anderen haben eine Antibabypille gemacht, wir wollen auch eine haben, entwickelt uns bitte eine Antibabypille. Hat dann nicht so geklappt. Aber daraus ist eben ein Brustkrebsmedikament.
Ja, und daher hatte man eben diesen Hormon.
Man hatte von daher, sage ich mal, so ungefähr die mögliche Ursache einigermaßen eingezirkelt. Aber dass es nun genau Östrogen und diese Rezeptoren sind, das hätte sicherlich vorher niemand genauso vorhergesagt. Man war auch nicht so drauf präpariert, dass man diesen Zusammenhang von lass uns doch wirklich molekülgenau suchen nach etwas, was das nicht ansprechen begründet. So. Und dann, nachdem diese Einsicht aber da war, wurde eben der entscheidende nächste Schritt gemacht. Nämlich, es wurde dann verfügt, erst testen, wenn der Test sagt, ja, da sind Östrogenrezeptoren, dann verordnen. Oder nein, da sind keine, dann das nicht verordnen, anderes Medikament nehmen. Ja.
Okay, und das war jetzt in den 80ern, ne? Seitdem
das
sind wir natürlich
80ern,
schlauer geworden.
In den 90ern
geworden,
dann genau. Eben die, kam dann die Erkenntnis, jawohl, diese Kopplung besteht und dann wurde es also tatsächlich zu diesem Tandem.
Und wie ist das jetzt? Zu welchem Zeitpunkt einer Medikamentenentwicklung suchen wir die Stecknadel im Heuhaufen sozusagen? Also bei Tamoxifen, wenn ich es richtig verstanden habe, das Medikament war auf dem Markt und dann wurde dieser Zusammenhang gefunden. Ist es so, dass man jetzt zunehmend auch schon in der Studienphase sucht nach der Stecknadel?
Ja. In der Tat. Also man versucht da nicht erst im Nachhinein irgendwas zu machen, sondern man versucht sozusagen, während man ein Medikament entwickelt, schon sich völlige Klarheit darüber zu verschaffen, wie kann ich mögliche Responder, Non-Responder erkennen oder mögliche Unverträglichkeiten vorhersagen und welche Tests fallen mir dazu ein oder müssen jetzt noch entwickelt werden, damit dieses Medikament einsetzbar wird. In manchen Fällen ist es sogar so, dass man überhaupt da anfängt, also gerade im speziellen Bereich Krebs, dass man damit anfängt, dass man sagt, ah, da gibt es offensichtlich einen Subtyp dieses Krebses, bei dem noch eine ganz bestimmte Mutation, die wir bisher nicht so beachtet hatten, eine Rolle spielt. Wenn dieses Gen mutiert ist, dann ist dieser Krebs besonders so oder dann überhaupt kann er sich gegenüber den Versuchen des Körpers, ihn zu beseitigen, behaupten. So. Und dann sagt man, okay, nachdem wir das jetzt wissen, fangen wir an, ein Medikament zu entwickeln, das genau dieses mutierte und damit fehlfunktionierende Gen stilllegt.
Also da fängt man mit der Stecknadel an.
Richtig so. Ja. Und wenn einem das gelingt, ist das natürlich viel besser, weil man gleich dann eben für die letzten Studien die Teilnehmenden aussuchen kann. So. Aber deswegen hört man trotzdem nicht auf, sage ich mal, auch bei älteren Medikamenten, von denen man weiß, da gibt es so einen gewissen Stamm an Non-Respondern, zu suchen, ob einem nicht doch noch was auffällt. Und auch dafür gibt es dann Beispiele, wo also zum Teil Jahrzehnte, nachdem das Medikament mal eine Zulassung bekommen hat, doch noch rausgefunden wird, ui, so erkenne ich die Nicht-Ansprecher, die Non-Responder und jetzt baue ich dann einen Test dazu.
Mhm. Genau, weil das ist auch interessant, finde ich, an dieser Tandem-Geschichte. Ne? Also wir haben ein Medikament und einen Test und beide müssen zusammen an den Start gehen. Das natürlich oft werden neue Medikamente entwickelt, aber manchmal werden auch neue Tests entwickelt.
Ganz genau, das passiert relativ häufig. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie sich das in der Praxis auch schwierig gestalten kann. Also eine Firma hat ein Medikament und will da jetzt also zügig natürlich das entwickeln. Und sie brauchen für die große Erprobung einen Test, der funktioniert, mit dem sie eben die Teilnehmenden aussuchen können.
So, und zwar zuverlässig mit
zuverlässig,
einer vertretbaren Fehlerquote.
Ja. Und dann gehen sie mit diesen Ergebnissen ins Zulassungsverfahren. So, und dafür haben sie aber einen Test benutzt, der funktioniert, der aber natürlich noch keine Serienzulassung hat. So, und jetzt kann es durchaus passieren, dass sich eben diese Zulassung für den Test, den vielleicht eine andere Firma entwickelt hat, und den sie ja auch durch die Zulassung schicken muss. Sie heißt da ein bisschen anders in dem Bereich der diagnostischen Tests, aber im Prinzip ist es eben auch die brauchen eine Genehmigung, dass das dann serienhaft allgemein verwendet werden kann. Das kann sich verzögern. Dann ist nachher ein Medikament zugelassen, das man leider nicht einsetzen kann, weil der Test noch nicht verfügbar ist.
Das heißt, Tandem kann nicht losfahren.
Tandem kann nicht losfahren. Es kann auch anders sein. Der Test läuft super glatt durch, wunderbar, Test ist bereit. Gibt noch keine Anwendung für den Test, weil das Medikament immer noch irgendwo in der Entwicklung oder im Zulassungsverfahren hängt. Ja. Oder auch möglich, beides ist da, beides ist zugelassen, aber nur die Anwendung des einen wird erstattet und über die Erstattungsfähigkeit des anderen wird noch verhandelt.
Jetzt haben wir, glaube ich, Leuten, die zugehört haben, sehr eindrücklich vermittelt, warum das alles ganz schön kompliziert ist mit der Präzisionsmedizin. Vielleicht aber nochmal, warum ist das denn so ein hoffnungmachendes und ja auch boomendes Feld? Also es ist ja die Zahl der Präzisionstherapeutika seit 2011 von 23 auf 151 gestiegen. Das heißt, da passiert was offensichtlich, weil man sich was davon verspricht. Also was ändert das denn wirklich?
Also was es ändert ist, dass man mit Hilfe der Präzisionsmedizin die Wahrscheinlichkeit, dass eine verordnete Therapie auch wirklich anschlägt und dass sie vertragen wird, erhöhen kann. Mhm. Denn wir alle kennen die Situation, haben wir selber schon gehabt oder Verwandte, Bekannte oder so. Es wird was verordnet, dann wird 3 Monate lang geguckt, ob es was bringt und ob es vertragen wird. Und das Ergebnis ist, ja, vertragen wurde es meinetwegen, aber gebracht hat es gerade mal gar nichts.
Und wir sind vielleicht in der Situation, wo der Krebs voranschreitet oder sowas, ne? Die Zeit läuft.
Und da ist das natürlich fatal. Bis dann das nächste eingesetzt wird, das es vielleicht noch gibt, ist der Krebs schon wieder weitergegangen, ist vielleicht schon weiter metastasiert und so weiter. So, großes Problem. Das heißt, Präzisionsmedizin ermöglicht, dass man mit dem ersten Therapieversuch meistens schon richtig liegt.
Heißt denn präzise, also treffsicher sozusagen, da könnte man ja denken, na super, dann haben ja die Medikamente auch keine Nebenwirkungen. Das ist aber nicht der Fall, ne? Das ist nicht dasselbe.
Nein, das muss man leider sagen. Es heißt eben, bleiben wir bei dem Beispiel jetzt dieser Krebsmedikamente. Wir wissen, aha, in diesem Krebs ist ein ganz bestimmtes Gen mutiert, treibt die Zellteilung an. Und wir wissen genau, was wir jetzt blockieren müssen. Aber dieses Medikament kann natürlich immer noch leider an so und so vielen anderen Stellen auch noch ansetzen, die man eigentlich gar nicht treffen will. Und das drückt sich in Nebenwirkungen aus.
Ja.
Das heißt, durch diese Medikamente hat man vielleicht in der Krebsmedizin nicht mehr so dieses volle Bild von Nebenwirkungen, wie man das so aus der ganz klassischen Chemotherapie kennt, wo eben Zytostatika wirklich mehr oder weniger alles platt gemacht haben, was irgendwie sich häufiger geteilt hat. So, aber Nebenwirkungen können die trotzdem haben. Und wenn man eine bestimmte, sehr problematische Nebenwirkung
wie
mit der Präzision
ausschließen
kann, dann ist das sehr gut und wichtig. Heißt aber nicht, dass nicht so und so viele andere Nebenwirkungen trotzdem immer noch auftreten können.
Ja. Wie ist es denn mit den Kosten? Im Fall der Präzisionsmedizin, wir brauchen ein Medikament und wir brauchen einen Test. Also das ist ja sozusagen Richtig. Schon was on top. Gleichzeitig kleinere Mengen von Medikamenten werden produziert, weil ja kleinere Patientengruppen entstehen durch dieses präzise Zuschneiden sozusagen. Jetzt stelle ich mir das so vor, Präzisionsmedizin ist quasi ein Maßanzug und natürlich ist es dann teurer. Wie ist es denn mit den Kosten?
Also erstmal, was Sie jetzt in der Analyse gesagt haben, ist alles gegeben, ja. Ich kann noch einen draufsetzen, wenn Sie ein nicht kleinzelliges Lungenkarzinom festgestellt haben, das ist mittlerweile so gut erforscht, dass man eigentlich 10 Tests machen kann.
Nicht nur einen, sondern 10.
Um festzustellen, ist es dieses Gen, an dem da eine Fehlfunktion ist, ist es dieses, ist es dieses, ist es dieses. Können ja mehrere sein, die alle fehlfunktionieren da. Und gegen alle diese wird man dann ja auch das passende Medikament einsetzen wollen. So heißt aber natürlich 10 Tests machen. Ja, kostet Geld. Vollkommen richtig. So, plus das Medikament oder die Medikamentenkombination, die man daraufhin verordnet. Was aber die Präzisionsmedizin eben leistet, ist, dass sie vermeiden hilft, dass man Geld ausgibt für Therapien, für die man nichts zurückbekommt. Mhm. Da reduziert die Präzisionsmedizin die Kosten. Und wir hatten es ja vorhin gerade eben von der fortschreitenden Krebserkrankung. Da kann es einen sehr deutlichen Unterschied machen, ob ich die eben früher eingebremst kriege, weil gleich die erste Verordnung eine ist, die wirklich gut greift, oder ob ich diesen fortschreitenden Krebs erst später eingebremst bekomme, zu einer Zeit, wo der Krebs womöglich eben auch schon viel mehr sich ausgebreitet hat, viel mehr problematische Symptome für den Patienten macht, was dann auch wieder entsprechende lindernde Medikamente erfordert und so.
Also teurer, ja. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Maßanzug so ein gutes Bild ist, aber ich stelle es mir eben so vor, denn man hat dann halt eine Sache, die wirklich passt, anstatt irgendwie sich vier Dinge anzuschaffen, die dann vielleicht irgendwie, ne, schnell kaputt gehen, nicht passen und so weiter. Und auf diese Art würde sich das dann gegenrechnen.
Also auf die Weise eben wird es eine effizientere Medizin. Mhm. Also für mein Geld bekomme ich mit höherer Wahrscheinlichkeit ein gutes Ergebnis.
Wir haben ja angefangen so ein bisschen in der Geschichte in den 80er, 90er Jahren. Es gibt jetzt diesen Anstieg der Präzisionstherapeutika. So in der Innovationskurve, wo würden wir sagen, sind wir gerade da? Also sind wir noch in den Kinderschuhen? Was könnten so nächste Schritte sein?
Also in den Kinderschuhen waren wir zu einer Zeit, wo überhaupt erstmal das sozusagen gefestigt werden musste in den Köpfen der Medizinerinnen und Mediziner, dass man eine Therapie koppelt mit einem Vortest, den man macht überhaupt.
Ja, weil man muss es ja in die Fläche bringen.
Genau.
Oder? In die Praxis.
Und man muss auch sagen, in den Pharmafirmen, die haben in den 90er Jahren und frühen 2000er nicht Hurra geschrien, weil die gesagt haben, das heißt ja, wenn jetzt alle möglichen solchen Faktoren gefunden werden, dann werden unsere Medikamente weniger eingesetzt werden. Und das mag medizinisch gut sein, aber das merken wir natürlich als sinkende Umsätze.
Ja, und hat ja die Produktion muss ja auch ganz anders laufen, ne? Wenn man kleinere Chargen hat. Also es bedeutet unter Umständen eine komplette Umstellung in der Fabrik dann. Ja.
Aber das war, ich sag mal, die haben wirklich das Umdenken dann gelernt, haben begriffen. Nein, im Gegenteil. Es ist ja ein Medikament, das gekoppelt wird mit einem Test, der vorhersagt, ja, das wird wahrscheinlich wirklich diesem Patienten was geben können. Das ist ja nun ein Pluskriterium dafür, dass man es dann auch verordnet. Mhm. So, also das ist dann angekommen, das ist in den Forschungsabteilungen und auch wirklich im Senior Management angekommen, dass es eine gute Sache ist, darauf hinzuarbeiten, dass man ein Medikament im Sinne der Präzisionsmedizin entwickeln kann und einsetzen kann. Nun haben sich im Laufe der Jahre eben auch die technischen Möglichkeiten immer mehr erweitert. Das heißt, in den 2000er Jahren hätte man gesucht, gibt's da ein Gen oder gibt's da zwei Gene meinetwegen. Heute, wie gesagt, kann man das wirklich in großen Mengen machen. Man kann eben wirklich ein Gewebe komplett durchmustern. Und ohne eine genaue Vorstellung zu haben, wo man fündig wird, einfach mal alles sichten und gucken, ob irgendwo eine Regelmäßigkeit erscheint. Das braucht natürlich Computerhilfe. KI ist dann natürlich auch eine große Hilfe,
dabei,
diese Muster exzessiven Daten durchzumustern. Und daraus können dann eben auch Konzepte hervorgehen. Beispielsweise, dass man sagt, man nimmt sich Krebsarten vor, über die bisher noch relativ wenig bekannt ist, macht so eine ganz große, breite Analyse und stellt dann fest, ah ja, bei diesem Krebs ist regelhaft ein bestimmtes Gen problematisch beteiligt. Das kennen wir schon aus einer anderen Krebsart. So, das heißt, ein Medikament, das gegen, nehmen wir jetzt Brustkrebs oder Lungenkrebs, entwickelt wurde, das käme vielleicht auch für diese Krebsart in Betracht, weil wir durch unseren wirklich Deep Search eben erkannt haben, da gibt es eine Parallele.
Und das ist natürlich wirklich, muss man jetzt nochmal so deutlich sagen, das ist natürlich ein komplettes Umdenken, ne? Weil wir gehen nicht davon aus, von der einzelnen Krankheit, also ist es Lungenkrebs, ist es Darmkrebs, ist es Brustkrebs, sondern wir gehen davon aus, von der Krebszelle, welche Merkmale weist die auf? Und dann kann ein Medikament gegen verschiedene Krebsarten möglicherweise in Frage kommen.
Genau, und es kann eben sein, dass wir auf einmal feststellen, das Medikament, das wir suchen, haben wir schon. Mhm. Wir wussten es nur nicht.
Genau, weil wir setzen es schon ein gegen den anderen.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Ja. So.
Und okay, also das wäre der Status quo.
Das ist jetzt, und das ist natürlich ein enormes Feld und das sorgt auch dafür, dass eben immer mehr solche Einsatzgebiete dann eben auch wirklich in den Therapiestandard werden. So. Wo geht die Reise hin? Man wird natürlich immer mehr Dinge systematisieren, hoffentlich. Und man muss auch sagen, leider sozusagen die Praxis hinkt dem, was möglich ist, deutlich hinterher.
Also die Praxis also, im Sinne von, was kommt bei den Patienten an?
Ja. Ja. Das heißt, ja, in bestimmten Kliniken wird man vermutlich genau alle diese 10 Gene durchtesten, bevor man eine Lungenkrebstherapie anweist für den gewöhnlichen Lungenkrebs. Aber längst nicht in allen würde man das heute schon so machen. Also da gibt es auch einen gewisse Kluft, eine gewisse Spannung zwischen dem, was heute sozusagen als bestmögliche Therapiestrategie oder Behandlungsstrategie da ist, bekannt ist und dem, was praktiziert wird. Aber trotzdem gibt es da noch neue Felder, bei denen es sich lohnen wird, sie einzubeziehen. Ich denke da beispielsweise ans Mikrobiom.
Also im Darm, die Darmflora.
Genau, die Darmbakterien, die Darmpilze, alles, was da so lebt. Man hat in einzelnen Fällen bereits festgestellt, dass Medikamente dann nur wirksam sind oder nicht wirksam sind, wenn die richtigen Darmbakterien da sind. Und das ist aber noch überhaupt nicht systematisch ausgeforscht. Das heißt, ich würde erwarten, dass jetzt über die Befassung mit den menschlichen Genen und den menschlichen Gewebsmerkmalen hinaus, man jetzt in Zukunft auch noch möglicherweise systematisch erforscht und dann in die Verschreibungstexte einbezieht. Erst prüfen, ob im Darmmikrobiom dies oder das mit anzutreffen ist und davon abhängig machen, ob man das Medikament einsetzen kann oder auf ein anderes gehen muss.
Okay, das wären die Zukunftsaussichten. Und wir suchen nach wie vor einen Namen.
Genau.
Ersatz für Präzisionsmedizin gesucht.
Das wäre wunderbar. Bis dahin aber, glaube ich, leben wir mit Präzisionsmedizin und mit personalisierter Medizin ganz gut. Ja.
Vielen Dank, Herr Hömke, für den Einblick.
Sehr gern.
Das war Microscope, heute mit einem Überblick über den stark wachsenden Bereich der Präzisionsmedizin. Mit Dr. Rolf Hömke, VfA-Forschungssprecher und mit mir, Franziska Walser. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und wenn Sie auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann können Sie unseren Podcast gerne abonnieren. Das geht auf allen gängigen Podcast-Plattformen kostenlos. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.